und das unterscheidet den Sikhilik von der Plesha. Ja? Er sagt, und verbindet wieder sicherlich mit dieser radikalen neuen Theologie auf eine andere Form, was ich früher erwähnt habe. Er sagt, Gott entspricht einem gewissen Wunsch, ja? Er ist eine Figur der Wunscherfüllung, einer symbolischen Wunscherfüllung. Und diese Figur der symbolischen Wunscherfüllung, die ist nicht zu bekämpfen. Genauso wie Hysterie oder genauso wie Visionen der Nervenkrank. Man kann dagegen nicht argumentieren, weil man mit einem Widerstand konfrontiert wird. Und dieser Widerstand besteht dahin, dass man sagt einfach Nein, ohne diesen Nein zu begründen. Ja, ich versuche jemandem zu erklären, dass er das und das nicht sieht und nicht hört, wovon er behauptet, dass er das sieht und hört. Oder sagt Nein. Ja, sagt Nein, warum? Weil wenn er auf diese seine Visionen, auf diese seine Illusionen und so weiter verzichten muss, dann muss er auch auf seine Wünsche verzichten und auf die Befriedigung dieser Wünsche, auf die er nicht verzichten will und gewissermaßen auch psychisch gesehen nicht verzichten kann. Das heißt, die Religion gibt, ist es nicht nur ein Verbot, ja, es ist nicht nur ein Verbot, jetzt stellen wir fest, sondern es ist auch eine Wunscherfüllung. Und der Charakter dieser Wunscherfüllung, also wenn Freud versucht zu erklären, wohin der Charakter dieser Wunscherfüllung besteht, dann folgt dem im Wesentlichen Nietzsche. Er sagt, diejenigen, die zu Wunschbefriedigung oder Triebbefriedigung im Leben nicht fähig sind, weil sie einfach zu schwach sind, und das sind die meisten, ja, diese projizieren diese ihre Wünsche und ihre Triebe auf Gott, ja, und hoffen auf eine Wunscherfüllung und Trieberfüllung jenseits der Realität. Und sagt man ihnen, dass sie nur leiden müssen, dass sie ihr ganzes Leben nur frustriert sein müssen, dass es überhaupt keine Chance gibt für sie und so weiter und so fort, dass es kein Gott gibt und das bedeutet, dass es keine Wunscherfüllung für sie gibt, dann können sie das nicht akzeptieren. Also sie sträuben sich dagegen und sagen Nein, gegen jeden. Und wenn Freud da sagt, dann sagt es etwas, was typisch ist für das 19. Jahrhundert generell. Wenn man sich fragt, das kommt auch aus dem 19. Jahrhundert, im Grunde mehr als 20. Wenn man sich fragt, wie verhält sich überhaupt das 19. Jahrhundert zur Religion, und das war die grundsätzliche Frage übrigens im 19. Jahrhundert, dann sieht man da zwei Momente. Erstens, das ganze 19. Jahrhundert war zutiefst erschrocken von dem Terror der Französischen Revolution. Und diese Angst saß sehr, sehr tief bei allen, praktisch bis zum Ersten Weltkrieg, kann man in jeder Schrift da, das ist aus dem 19. Jahrhundert sozusagen, diese Angst und diese Hintergrund ausmachen. Und dieser Terror der Französischen Revolution war und der Napoleonischen Kriege war verbunden mit der radikalen Ungläubigkeit. Ja? Die Ideologie der Französischen Republik war Atheismus und auch eigentlich die napoleonischen Armeen, ja, nicht die sozusagen die Religion bekämpft haben und im Namen der Religionsbekämpfung im Grunde das Europa damals besetzt haben. Die Aufklärung ist die Religionsbekämpfung und die Religionsbekämpfung ist Terror. Das ist sozusagen eine sehr, sehr tiefe Verbindung, die fast alle Diskurse des 19. Jahrhunderts bestimmt. Politisch, sozial und auch philosophisch. Man muss auch nicht vergessen, dass die sozusagen, das was wir jetzt UNO oder ich weiß nicht, EU oder NATO nennen und so weiter, Das war sozusagen alles gemeinsam, das war etabliert in Europa, und zwar auf der Initiative, nach dem Napoleonischen Krieg, auf der Initiative des russischen Zaren Alexander I., das war die Heilige Allianz. Die Heilige Allianz war eben verpflichtet, überall dort zu intervenieren, und zwar militärisch zu intervenieren, wo die Grundsätze der Religion gefährdet sind. Und das war sozusagen ein Instrument im 19. Jahrhundert der Unterdrückung im Grunde aller revolutionäre Anstrengungen und so weiter, wenn man Marx liest und so. Die ganze Propaganda, sozialistische Propaganda, richtet sich gegen die Heilige Allianz. Ja. Das war damals sozusagen ein sehr wichtiger Begriff. Das ist das, was eben eine Konvention zwischen NATO und EU. Nun, wenn aber auch sehr radikale Intellektuelle des 19. Jahrhunderts gegen Religion agitiert haben, das waren in erster Linie Marx und Nietzsche, aber auch viele andere vorher waren, so aber als Spielzeug. Die haben immer behauptet, die Religion ist aber im Recht verglichen mit Atheismus. Das ist eine sehr wichtige Einsicht, eine wichtige Figur. Zum Beispiel Marx, der sozusagen die Religion radikal abnimmt, sagt, aber verglichen mit Atheismus der Aufklärung und mit jedem möglichen anderen Atheismus, ist die Religion besser und erklärt die Welt besser. Und wenn man fragt, warum, er sagt, weil die Menschen tatsächlich von etwas abhängig sind, was sie nicht sind. Das heißt, der Atheismus geht davon aus, dass die Menschen frei sind. Dass die Menschen frei sind und fähig sind, über sich selbst zu verfügen, selbst zu entscheiden, selbst zu handeln, auf ihre eigene Verantwortung. Und Marx sagt, das ist nicht wahr, das ist faktisch nicht der Fall. Die Menschen sind nicht frei, sondern sind abhängig vor allem vom Markt, von den Marktverhältnissen, von der Wirtschaft, von der Struktur des Erfolgs in der Gesellschaft, in der sie leben, von der Konvention des staatlichen Lebens und von der Forderung der Wirtschaft. Von den ökonomischen Kräften und von ihrer Stellung in der Gesellschaft. Sie können nicht frei handeln, das ist eine Illusion. Sie sind sozusagen vom Ganzen irgendwie abhängig. Und wenn Religion dieses Ganze auch nicht richtig versteht, sie versteht, dass dieses Ganze als Gott und nicht als, sagen wir, kapitalistischer Markt, ja, oder was auch immer, die Religion hat insofern mehr Recht, dass die Religion einsieht, dass der Mensch nicht frei ist. Man könnte zum Beispiel den Menschen frei machen, aber nur durch die Veränderung der tatsächlichen Verhältnisse, nicht durch die Veränderung der Ideologie allein. Ja, wenn der Mensch plötzlich sagt, jetzt bin ich frei, weil ich nicht mehr gläubig bin, es ändert sich in seiner eigentlichen Lage nichts. Ja, er bleibt genauso ein Gefangener eines gewissen politischen Systems, einer gewissen Ökonomie und so weiter, ist genauso nicht frei, wie er früher war. Und in diesem Sinne hat Religion, religiöse Diskurs seine Berechtigung. Sie hat seine Berechtigung eben darin, dass die Religion einsieht, dass der Mensch im Grunde in einem Sklavenzustand sich befindet, nicht in der Freiheit. Und der Atheismus übersieht es. Und das ist genauso bei Nietzsche. Ja. Die Religion, sagt er, hat insofern Recht, als die Religion, als alle, die dekadent sind, alle, die missraten sind, alle, die schwach sind, alle, die unterdrückt sind, die alle brauchen die Religion. Weil die Religion sozusagen erklärt ihnen ihre Lage und die sozusagen haben besser als der Atheismus. Nur die blonden Bestien, ja sozusagen, sind atheistisch. Aber wo findet man eine blonde Bestie? Ja, de facto ist die blonde Bestie genauso eine philosophische Mythos, sondern eine philosophische Konstruktion, wie platonische Staat oder was auch immer. De facto findet man nur missratene und glückliche Dekadenz und Unterlegene und Schwache und so weiter. Und sie alle brauchen Religion, und Religion beschreibt ihre Lage besser als der Tatsache. Das heißt, die führenden Denker des 19. Jahrhunderts, die radikalsten antireligiösen Denker des 19. Jahrhunderts, haben sozusagen gleichzeitig und vielleicht in größerem Maße den Atheismus abgelegt. In diesem Sinne ist die Position dieser Schrift von Freud eben zu definieren. Auf der einen Seite ist ja Freud viel skeptischer und viel nihilistischer als Marx und Nietzsche. Weil er sagt, bei Nietzsche und bei Marx gibt es zumindest als philosophischer Mythos die Vorstellung davon, dass es ein absolut befreites Individuum gibt, ja, wie diese blonde Bestie. Oder eine Gemeinschaft, ja, wie bei Marx, das sich befreiende, sagen wir, Weltproletariat. Also das sind die Konstruktionen, die man zwar nicht findet, aber die sind sozusagen zumindest rhetorisch da. Freud lehnt sie alle an. Ja, glaubt nicht, dass das Proletariat sich befreien kann, er glaubt auch nicht, dass man das blonde Beste werden kann. Er meint, der Mensch ist unterwandert durch diesen Unterdruck und wird immer unterdrückt. Und zwar jeder Mensch an jeder Unterstelle. In diesem Sinne wäre zu erwarten, und es ist eigentlich eingetreten, es ist später eingetreten, dass Freud sagt, aber letztendlich ohne Religion können wir nicht. Er sagt das ja auch. Aber er sagt, dass in dieser Schrift nicht, sondern er sagt in dieser Schrift etwas ganz anderes. Er sagt nämlich, es wäre aber möglich, dass viele Menschen ungläubig werden. Und ist es so, dass die Religion die einzige Rechtfertigung der Zivilisation bleibt, dann ist es gefährlich. Weil wenn die Menschen alle atheistisch werden und alle ungläubig werden, dann werden sie diese Zivilisation nicht mehr beachten und zerstören sie. Es ist aber schwierig, Gott zu beweisen und zu retten. Und deswegen wäre es nicht schlecht, so eine Art Atheismus zu etablieren, adaptierischer Atheismus zu etablieren, Wissenschaft zu etablieren, Autorität der Wissenschaft zu etablieren, die irgendwie fähig wäre, diese Funktion der Religion zu übernehmen, gleichzeitig aber wäre plausibler als Religion. Und es ist ganz klar, welche Wissenschaft er meint. Er meint die Psychoanalyse. Er beginnt mit einem Projekt einer sozialen Therapie, die er sich zunächst einmal vorstellt, parallel zu individuellen Therapie. Das heißt, er meint, so wie ich zum Beispiel imstande war, die Menschen von ihren Illusionen und Krankheiten und Neurosen und so weiter bis zu einer gewissen Weise zu heilen, ohne sie unglücklich zu machen und sozusagen ihr Triebsystem irgendwie so abzustimmen, dass dieses Triebsystem mehr oder weniger gut funktioniert. Auf der einen Seite können sie in die Gesellschaft überleben, auf der anderen Seite brauchen sie dann diese Wahnvorstellungen nicht mehr. Und man sagt, Gott ist eine Wahnvorstellung, eine erotische Wahnvorstellung. Dann, vielleicht kann ich das mit der Gesellschaft tun. Ich kann versuchen, dieses Triebsystem so zu abzustimmen und so zu gestalten, dass man auf der einen Seite diese Wahnvorstellung wurde nicht mehr so braucht, ja, die ist ja auch problematisch. Aber auf der anderen Seite aber relativ gesund bleibt, ja, und irgendwie weiter funktionieren kann. Also wäre es nicht möglich, mit Gesellschaft auch so etwas zu tun? Und er denkt auch Gesellschaft so ein bisschen in organizistischen Termen. Er sagt, ja, aber es sozusagen, das war die Kindheit der Gesellschaft und jetzt ist die Gesellschaft in so einer Übergangsphase zum Erwachsenwerden und das ist genau die richtige Zeit, einzugreifen und von diesen kindlichen Wahnvorstellungen diese Gesellschaft zu befreien und gleichzeitig lebensfähig zu machen. Also irgendwie, was ihm vorsteht, ist zwar fast ein platonischer Typ eines Staates und zwar eines ziemlich elitären und ziemlich unterdrückenden Staates mit allen möglichen Gewaltmechanismen, die zur Verfügung stehen. Also was ein bisschen anklingt, ist, dass an der Spitze dieses Staates sozusagen Psychoanalytiker sein müssen. Ja? Also nicht der Philosophen diesmal, sondern Psychoanalytiker. Diese Psychoanalytiker müssen auf der einen Seite die Menschen unterdrücken, ja? Aber auf der anderen Seite, damit sie die auch arbeiten, auf der anderen Seite aber statt Religion zu praktizieren, Psychoanalyse zu praktizieren, diesen Menschen irgendwie zu erklären, wie ihr Typsystem funktioniert, gleichzeitig dieses Typsystem in eine optimale Form bringen und sozusagen das wäre im Grunde die Rettung. Und was sozusagen, warum Freud überhaupt intervenieren will? Erstens, weil ihm dieser Zustand der Französischen Revolution immer noch sozusagen diese traumatischen Nachwirkungen hat, ja, nicht wahr? Das heißt, er meint, ist Gott einfach eliminiert? Sind diese Wahnvorstellungen einfach negiert? Dann kommt es zu direkten sozusagen Wunschbefriedigungen, Triebbefriedigungen, dann kommt es zu einer Explosion, das kommt es zu einem Terror, zurück zur Naturzustand, das kommt zur französischen Revolution. Und so ein Gefühl hatte er auch sicherlich im deutschen Sprachraum, ja, ich war am Ende der 20er Jahre, weil die Zahl der Schriften und der Autoren, ja, ich war, die eine offensive Lebensphilosophie, die, ich weiß nicht, wie das ist, aus der Jahrhunderts von Rosenberg, vielleicht, die offensive Lebensphilosophie praktiziert haben, das war so sehr anwog. Das heißt, man hat wirklich gefordert, sozusagen die Kultur abzuschaffen und sozusagen zu direkter Aktion direkt sozusagen, mit direktem Leben zu übergehen und zu direkten, vielleicht auf der nationalen, gemeinschaftlichen Ebene, aber narzisstischen, kollektiv-narzisstischen Ebene, aber eben zu einer direkten Triebbefriedigung zu kommen. Und da wurden diese alte Ängste der französischen Revolution, des französischen Terrors, der Napoleonischen Kriege reaktualisiert bei Freud und was er eigentlich will, ist generell Psychoanalyse durch die Religion durch die Psychoanalyse zu ersetzen. Und ich würde sagen, im Endeffekt wurde es erreicht und er interessanterweise hat gesagt, wo es erreicht wird, nur in einem Staat, das heißt in den Vereinigten Staaten. Weil wie er sagt, es ist God's own country. Und er hat sozusagen große Hoffnungen auf die USA auch gelegt in diesem Sinne. Und es hat wirklich geklappt irgendwie. Die Psychoanalyse ist die Religion der Amerikaner geworden. Woody Allen, ja, macht alle seine Witze darüber, aber und andere schreiben dramatische Bücher darüber, aber insgesamt ist es eine Tatsache, dass das Leben der Amerikaner von ihren Shrinks, das heißt von ihren Psychoanalytikern, definiert wird weitgehend und auch im öffentlichen Bewusstsein spielen freudianische Muster im Grunde die gleiche Rolle wie in europäischen Kulturen, die Hochreligionen. Das heißt, eine solche Gesellschaft ist tatsächlich entstanden, wie Freud das auch gesehen hat. Ähm, Nun, welche Probleme dann bei diesem Ersatz sich entwickelt, also was passiert mit der Psychoanalyse, wenn sie zu einer Religion wird und so weiter, das ist im Grunde auch das Thema, aber das ist das Thema seiner späteren Schriften. Zunächst einmal möchte ich Sie am Ende auf einer Stelle aufmerksam machen, weil sie im Wichtigen und dieser Stelle kommentieren, weil sie im Weiteren wichtig sein wird. Und zwar, ich möchte diese Stelle einfach vorlesen. Wenn wir die religiösen Lehren als Illusionen erkannt haben, erhebt sich sofort die weitere Frage, ob nicht auch andere Kultur besitzt, die wir hochhalten und von dem wir unser Leben beherrschen lassen, ähnliche Natur ist. Ob nicht die Voraussetzungen, die unsere staatlichen Einrichtungen regeln, gleichfalls Illusionen genannt werden müssen, ob nicht Beziehungen der Geschlechter in unserer Kultur durch eine oder eine Reihe von erotischen Illusionen getrübt werden. Ist unser Misstrauen einmal rege geworden, so werden wir auch von der Frage nicht zurückschrecken, ob unsere Überzeugung durch die Anwendung des Beobachtens des Denkens in wissenschaftliche Arbeit etwas von der äußeren Realität erfahren zu können, eine bessere Begründung hat. Nichts darf uns abhalten, die Wendung der Beobachtung auf unser eigenes Wesen und die Verwendung des Denkens zu seiner eigenen Kritik gut zu heißen. Eine Reihe von Untersuchungen eröffnet sich hier, deren Ausfall entscheidend für den Aufbau einer Weltanschauung werden müsste. Wir ahnen auch, dass eine solche Bemühung nicht verschwendet sein und dass sie unserem Argwohn wenigstens teilweise Rechtfertigung bringen wird. Aber das Vermögen des Autors verweigert sich einer so umfassenden Aufgabe. Notgedrungen erbt er seine Arbeit auf die Verfolgung einer einzigen von diesen Illusionen, eben der religiösen, ein. Im Grunde, was sich dort feststellt, ist, dass die Wissenschaft sich von der Religion vielleicht, das ist dieses große Vielleicht, nicht unterscheidet. Also die Frage ist, inwieweit wir sagen können, dass die Wissenschaft anders ist als Religion. Sie haben zwei, also zumindest eines gemeinsam, und das ist das Entscheidende. Wir bekommen sowohl Wissenschaft wie auch Religion als Erbe. Als Erbe aus der Tradition. Das heißt, wir sind erzogen, daran zu glauben, auf der einen Seite, dass es Gott gibt und dass es Verdammnis und Rettung möglich sind und so weiter. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, dass Ehe ist gleich mc Quadrat und dass es viele Sterne gibt und diese Sterne, ja und so. Auf einer gewissen Ebene ist es völlig gleich. Ja, wir bekommen dieses Erbe, das heißt, wir bekommen sehr, sehr viele Behauptungen als geerbt, von denen wir zunächst einmal keine Ahnung haben, was sie eigentlich kommen, ja, und was sie eigentlich sein sollen. Ja, im Grunde, was ist das für ein Unterschied, zu sagen, dass es eher ist gleich mc Quadrat oder dass a plus b ist gleich b plus a, so oder so weiter. Was ist der Unterschied zu der ewigen Verdammnis und Hölle und Purgatorium und so weiter? Das sind alle Informationen, die wir, nachdem wir sozusagen nicht gefragt haben, ja, irgendwie, das ist nicht das, was man so fragt, ja, die uns sozusagen aufgezwungen sind von der Zivilisation, in der wir leben, ja, wir müssen das lernen. Und wenn Freud sich fragt, was das bedeutet, diese Religionseinsichten von den Wissenschaftsansichten zu unterscheiden. Das heißt, was ist das Kriterium dieser Unterscheidung? dann gibt er eine Antwort, die in ihrer Tragweite sich als die Entscheidende für das Weiterentwickeln des Denkens erweist, so in der Form, in der sich stellt. Nämlich, er sagt, wir müssen fähig sein, der erste Akt der Entdeckung eines Gesetzes nachzuvollziehen. Das heißt, wir müssen fähig sein, uns in eine Lage zu versetzen, in der diese Wahrheit, die wir jetzt als Erde bekommen haben, dass diese Arbeit, dass diese Wahrheit sich als eine unmittelbare, uns gegebene Evidenz zeigt. Ja, das ist so eine Forderung, die absolut grundlegend wird für die ganzen Diskussionen des 20. Jahrhunderts über die Kontinuität der Kultur und Stabilisierung der Kultur. Das heißt also unser Thema oder Unmöglichkeit dieser Stabilisierung und deswegen Kulturkritik. Das heißt, die Frage ist, inwieweit ich fähig bin, zwischen Religion und Wissenschaft zu unterscheiden. Das heißt, inwieweit ich imstande bin, sozusagen zu entscheiden, welche Informationen, die ich von der Gesellschaft bekommen habe, vernünftig sind. Und ich sozusagen bereit sein soll, mich mit ihnen zu identifizieren und sie zu übernehmen als meine eigene. Oder die, die sozusagen problematisch sind und mit denen ich nicht bereit bin, zu identifizieren. Diese Unterscheidung hat ein Kriterium. Das ist dieses Kriterium des Nachvollziehens. Und das ist ja auch ein alltägliches Kriterium. Ja, also kannst du das nachvollziehen? Wenn ich das nachvollziehen kann, ich kann das auch übernehmen oder zumindest verstehen. Wenn ich das nicht nachvollziehen kann, es bleibt mir fremd. Ich werde in der nächsten Stunde, ich versuche an anderen auch Beispielen und zumindest der anderen Teilchen ansetzen, irgendwie zu klären, mit welchen Problemen, mit welchen abgründigen Problemen man zu tun hat, wenn man diese Figur des Nachvollziehens einführt. Und irgendwie wird es das Thema sein, das Nachvollziehen ist. Soweit es in einer Form oder anderen. Das ist auch das Kriterium der Psychoanalyse. Ja? Das heißt, der Psychoanalytiker muss nachvollziehen, warum der Kranke zum ersten Mal, als er seine Vorstellungen bekommen hat, sie bekommen hat. Erst wenn er versteht, wie es zum ersten Mal geschehen ist, nicht zum zweiten Mal, zum dritten Mal, sondern zum ersten Mal. Wenn er zu Ursprung kommt, wenn er zu einem Moment kommt, wo dieses Syndrom entsteht, dann kann er dieses Syndrom kurieren. Das heißt, diese Figur des Nachvollziehens hat eine absolut entscheidende Bedeutung, ja, für die ganze Konstruktion. Und ich möchte nur sozusagen Sie entlassen oder vielleicht noch eine ganz kurze Diskussion haben mit zwei Beispielen, die irgendwie zeigen, mit welchen Typen von Problemen wir zu tun haben. Es gibt zum Beispiel einen schönen Dialog zwischen aus dem Stück von Bertolt Brecht. Ich erinnere mich, dass dieser Stück mich sehr beeindruckt hat, dass ich das in meiner sehr, sehr frühen Jugend mal gelesen habe. Das war das Gespräch zwischen Galileo Galilei und dem Inquisitor, der ihn sozusagen den Prozess gemacht hat. Und Galileo sagt, sie können sich überzeugen und nachvollziehen, dass ich recht habe. Und zwar, es genügt, dass sie in ein Teleskop reinschauen, auf dieser Rohr sozusagen, das sozusagen gen Himmel gerichtet wird, und sie sehen, dass andere Planeten ja etwa, und sie sehen das und jenes, und sie sehen, wie es wirklich ist. Und dann sagt dieser Inquisitor, naja, aber was beweist das, wenn ich in ein Rohr gucke, da kann ich alles Mögliche sehen. Ja? Es gibt auch auf den Jahrmarkten und so weiter, es gibt so alle möglichen, Geräte, ja, zur Unterhaltung und das und jenes, so guckt man rein, da sieht man alle möglichen Sachen. Ja. Warum soll ich einem Apparat überhaupt glauben? Ja, das ist unplausibel. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Apparat so gebaut ist, dass dieser Apparat, also dieser Teleskop, ja, dieser Rohr, ja, solche Bilder erzeugt. Ja. Aber warum müssen diese Bilder irgendwie in eine Beziehung stehen zu dem, was wirklich ist? Ja, es ist zwar in diesem Apparat, aber warum ist es wirklich? Und irgendwie die Idee von Brecht ist, dass Galileo eben keine Antwort auf diese Frage geben kann. Es gibt sozusagen keine Antwort. Es gibt keine Antwort, warum die Instrumenten, die wir benutzen, um die Wirklichkeit zu erfahren, und wenn wir nachvollziehen wollen, die Bedingungen irgendwelcher Experimente, ja, dann benutzen wir diese Instrumente. Ja. Warum diese Instrumente die Wirklichkeit uns zeigen und nicht erzeugen? Das ist zum Beispiel ein Problem. Ein anderes Problem, das noch näher liegt an die Problematik von Freud, weil die amerikanische Kultur eben freudianisch ist, sind die Filme auch von freudianischen. Es gibt keinen, es ist kein wirklich guter Film, aber für uns als wirklich sehr relevanter Film, nämlich Contact mit Jodie Foster. Haben Sie den Film gesehen? Ja. Der Film hat mich auch beeindruckt. Ich habe ihn gesehen im Halbschlaf zwischen New York und Los Angeles, aber im Flugzeug, aber die Grundfigur hat mich wirklich beeindruckt. Es ging eben darum, dass die Jodie Foster ist so eine neurotische, hysterische so Teenager, Kind und dann Teenager, lebt ohne Mutter mit ihrem Vater und interessiert sich für das kosmische Leben und glaubt, dass aus den Sternen andere Wesen leben und will sozusagen diese Information von diesen Sternen bekommen, um mit diesen Wesen in Kontakt zu treten. Und sie guckt ja in diese Röhre sozusagen, und in dieser Zeit stirbt ihr Vater irgendwie und sie gibt sich Schuld für seinen Tod. Und dann fängt sie auf und wird Wissenschaftlerin und empfängt wirklich die Signale aus dem All. Ihr wird eine Maschine geschickt. Sie setzt sich in diese Maschine und diese Maschine fliegt sie in eine andere Welt. Und dort trifft sie ihren Vater und dann kommt sie zurück. Und der Film spielt mit folgenden sozusagen Fragen. Sie hat eine wissenschaftliche Erkenntnis gewonnen. Also alles, was sie gemacht hat, ist wissenschaftlich zu belegen. Auf der einen Seite sieht es als eine Komposition, ein traumatisches Erlebnis und Oedipus-Syndrom, das alles. Ja. Das heißt, alles, was sie erlebt hat, kann lückenlos positivistisch erklärt werden und genauso lückenlos freudianisch erklärt werden. Und man weiß nicht, womit man zu tun hat, mit einer wissenschaftlichen Wahrheit, die sie als Wissenschaftler bekommen hat, und, oder mit einem Wahnerlebnis, das sie als Komposition hat, ihres Kindheitstraums. erlebt haben. Alles spricht dafür und dagegen gleichzeitig. Es gibt keine Möglichkeit der Wahl. Das ist eben die Problematik, mit der sich Freud beschäftigt. Das heißt, die Frage ist, ob wir Kriterien haben des Nachvollziehens, was das bedeutet, etwas nachzuvollziehen. Was soll man eigentlich tun, um eine gewisse Sicherheit zu bekommen? Ich kann das wirklich nachvollziehen. Und dafür sagt das traditionelle Kriterium der Evidenz. Das ist etwas, was ich eben in der nächsten Stunde zu erklären versuche. Die Evidenz, die klassische aufklärerische Evidenz, reicht nicht mehr aus, weil auf der einen Seite die Evidenz der Wahnvorstellungen ist genauso stark. Man kann Evidenz einer Wahnvorstellung als Effekt eines traumatischen Erlebnisses ist nicht schwächer und nicht problematischer als eine wissenschaftliche Evidenz. Also wie kann man eine Evidenz von einer anderen unterscheiden? Also die gleiche Aufklärung, wie gesagt, versagt hier an dieser Stelle. Und auf der anderen Seite stellt sich die technische Frage. Wenn ich eine Technik anwende, das ist die Technik zum Beispiel der astronomische Technik, wie im Falle von Galileo, aber es könnte auch eine psychoanalytische Technik sein. Wenn ich eine Technik anwende, was passiert dann am Ende dieser Anwendung? Erkenne ich etwas, was früher war mittels dieser Technik, oder erzeuge ich mittels dieser Intervention inklusive der psychoanalytischen Intervention etwas, was früher nicht der Fall war. Und missverstehe das, was ich erzeugt habe, dafür, was ich nachvollziehen kann. Das sind zwei Grundfragen, die beide die Problematik der Evidenz in Frage stellen, also die Evidenz in Frage stellen, und die Problematik der Unterscheidung zwischen Wissenschaft und Religion und gleichzeitig die Stabilisierung der Kultur zu unterwandern. Darum wird es gehen. Jetzt habe ich noch 10 Minuten, würde ich sagen. Und wenn Sie noch irgendwelche Fragen haben, oder?
Ja, so. Ich habe eine Frage, weil ich habe gemeint, dass die Psychoanalyse die Religion ersetzen soll. Und, aber das Ziel der Psychoanalyse ist doch irgendwie, die Menschen irgendwie zu heilen, dass er nachher auch selbstständig tätig ist und eben nicht mehr diesen Repressionen ausgesetzt wird, die Kultur eben üben muss, damit der Mensch als Masse auch tätig ist. Aber ja, dann schafft er sich ja am Ende selbst ab, im Prinzip. Weil, also wenn die Psychoanalyse auf Staatsform erfolgreich ist, dann ist ja am Ende jeder Mensch dann quasi eigenständig und selbst gesund, oder was weiß ich.
Nein, der Mensch ist dann gesund, wenn er weiß, dass er krank ist. Ja, entsprechend der Psychoanalyse. Ja. Das heißt, der Mensch, was heißt gesund zu sein? Das heißt, für Freud, das Faktum der Repression zu akzeptieren und sich nicht sozusagen dagegen mit der Wahnvorstellung zu reagieren. Der gesunde Mensch ist eben derjenige, der weiß, dass er sterben muss. Dass er unvollkommen ist, dass er frustriert ist und so weiter und akzeptiert das bis zu einem gewissen Grad. Und kann sozusagen damit leben. Ja, das ist der gesunde Mensch. Der gesunde Mensch ist nicht der Mensch, der de facto gesund ist, sondern das ist der Mensch, der verstanden hat, dass er de facto krank ist und akzeptiert ist.
Das heißt, es bedarf immer die Psychoanalytik an der Spitze des Staates.
Ja, das ist sozusagen die Psychoanalyse lehrt uns, unsere Unterdrückung zu akzeptieren und bis zu einem gewissen Grad zu bejahen und damit zu leben. Die Religion Und in diesem Sinne ist die Psychoanalyse fähig, die Religion zu ersetzen, weil die Religion geht davon aus, dass die Menschen das nicht können. Die Menschen sozusagen können nicht akzeptieren, dass sie krank sind und sie können damit nicht leben. Deswegen bietet die Religion ihnen eine Ersatzbefriedigung. Eine Ersatzbefriedigung, wo sie sozusagen ihre Wünsche projizieren können. Aber Psychoanalyse sagt, diese Ersatzbefriedigung ist zwar berechtigt, aber es ist auch möglich, die Menschen dazu zu bringen, ihre Unterdrückung zu akzeptieren. Und ohne in großen Masse nach der Ersatzbefriedigung zu suchen, bis zu einem gewissen Grad schon. Aber interessanterweise sagt Freud, dann reicht schon die Kunst aus. Ja. Kunst ist eine Ersatzbefriedigung. Auch Religion, aber die ist sozusagen keine gefährliche Ersatzbefriedigung, weil sie solche absolute Maßstäbe nicht hat und die Menschen nicht so bedroht und nicht so terrorisiert wie die Religion. Wenn man, und die Kunst muss man sehr, sehr breit verstehen, ja? Das ist nicht nur sozusagen Schreiben der Texte und so weiter, sondern Selbstdarstellung und Mode und was auch immer. In diesem Sinne, die heutige europäische Menschheit, die ständig darauf achtet, wie die Wohnung aussieht und wie man sieht, aussieht und Make-up und Kleidung und Design und das und jenes, das ist alles ist eben diese auf die Stelle der Religion sozusagen getretene, sozusagen narzisstische Selbstprojektion und Selbstbefriedigung, die ja zeigt, dass der Mensch es schon akzeptiert, dass er zu nichts fähig ist und krank ist, aber zumindest kann er sozusagen neue, interessante, schicke Kleider kaufen und in gutes Restaurant gehen und Wein trinken und so weiter. Er kann sozusagen entsprechend der Codes eine gewisse Kultur sich narzisstisch zu befriedigen, ohne sich wirklich zu heilen. Ja, weil heilen kann man sich nicht. Und dann braucht es keine Religion. Ich würde sagen, Religionsersatz ist Design, also Selbststeinung oder Lifestyle. Und so sieht er auch, nicht wahr, Freud, aber diese Ersatzbefriedigung funktioniert nur dann, wenn sozusagen die Regierung, die psychoanalytische Wirkung der Regierung, die Menschen dazu gebracht hat, doch irgendwie diese kleinere Stufe oder niedrige Stufe oder vernünftiger Stufe der Ersatzbefriedigung zu akzeptieren und nicht nach dem Radikalen zu streben. Zu der Religion, das ist nicht an der Absoluten zu streben.
Ich hätte noch eine Frage nach dem Verhältnis von Protestantismus und Puritanismus in Amerika zur Psychoanalyse, ob es da eine Art Synergieeffekt zwischen beiden gibt, dass sie das Aufschieben des Wunsches einfach, dass die einen, die nicht stark genug sind, irgendwie der Psychoanalyse intellektuell standzuhalten, irgendwie noch in den Puritanismus flüchten können und es gesellschaftlich anerkannt wird.
Ja, das ist das geht andersrum. Ich denke, das zunächst einmal kommt der Puritanismus, ja, Protestantismus in Amerika, dann kommt als kompensatorisches Phänomen die Psychoanalyse. Es ist sicherlich, Psychoanalyse führt eine Lücke im Protestantismus und das ist ganz klar, was das ist die Beichte. Ja, der Protestantismus hat die Beichte abgeschafft. Und Beichte abgeschafft, weil sozusagen der Mensch direkt mit Gott sprechen soll, ja, und nicht mit einer Ersatzfigur, nicht mit dem Priester. Die ganze sozusagen Macht der katholischen Kirche war die Macht der Absolution, ja, das war die Macht, sozusagen die Absolution zu erteilen und sozusagen den Menschen zu verzeihen. Das war die Macht der Verzeihung. Der Priester konnte den Menschen verzeihen, durfte den Menschen verzeihen. Und das war sozusagen die Grundlage, die ganze Macht weil die Kirche hat sich sicherlich dieses Verzeihungsrecht sofort sozusagen kommerzialisiert und für die Machtzwecke eingesetzt. Nun, im Kampf gegen die Kirche hat sozusagen Protestantismus sich selbst dieses Recht entsagt, ja, und hat gesagt, sozusagen der Mensch kann dem anderen Menschen nicht verzeihen und Gott kann verzeihen. Und aber dann wurden die Menschen nervös, ja, weil irgendwie, ob Gott ihn verziehen hat oder nicht, das ist nicht klar, ja, und irgendwie beruhigt, ja. Sie wurden hysterisch und das ist der Grund, warum eben halt Psychoanalyse so erfolgreich geworden ist, gerade im protestantischen Ländern in Amerika, weil der Psychoanalytiker ist nicht, die Funktion des Psychoanalytikers im Grunde ist der Beichtvater, ja, und er hört sozusagen zu und sagt, das ist nicht so schlimm. Das ist das Einzige, was er eigentlich sagen kann, das ist eigentlich, was er sagen darf. Ja. Mit der Zeit sind alle diese Techniken der Psychoanalyse und so weiter relativ in Vergessenheit geraten. Die Fähigkeit,